SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 7.
Als die Mädchen 13 Jahre alt waren, starb der Pfarrer. Er überließ das Haus der Obhut seiner alten Dienstmagd Jenny und George Junior wurde zu Verwandten nach Boston geschickt. Da die nächstgelegene Schule nun ganze 15 Meilen entfernt war, beschloss der Major, die Mädchen selbst zu unterrichten, obgleich ihm das Lehren genauso wenig lag wie ihnen das Lernen. Zudem wurde es Zeit, die Bäume auszuästen. Sie waren bereits fleißige Arbeiterinnen, konnten mit einem Pflug umgehen. Ein Huhn rupften sie schneller als ihr Vater, und sie fanden nichts dabei, in eine trächtige Kuh hineinzugreifen, um das ungeborene Kalb zu wenden. Inzwischen waren die Ableger des Baums 9 Jahre alt und trugen Früchte. Und der Osguts Wunder hatte einen guten Ruf. Manchmal wanderten sie am Nachmittag immer noch gemeinsam durch die Wälder, aber inzwischen brach Alice immer öfter allein auf. Je älter sie wurde, desto kleiner kam ihr der Hof vor, und hin und wieder wollte sie eine Weile für sich allein sein. An ganz heißen Tagen legte sie sich in der düsteren Brocéliande auf ein Bett aus Moos. Farne, hoch wie Straußenfedern, wogten über den Preiselbeersträuchern. Sie hatte ihre Querpfeife und ihr Notenbuch dabei, aber meistens war sie still. Von den Zweigen der Bäume sangen die Vögel. Das Moos war kühl und weich, und manchmal öffnete sie ihre Bluse und legte sich bäuchlings auf das Moos. Oder sie hob ihre Röcke an, um es an ihren Beinen zu spüren. Ihre Gedanken schweiften ab zu all den jungen Männern und Frauen, denen sie im Laufe der Jahre begegnet war, und sie fragte sich, wie jene ihre Tage verbrachten. Ob ihnen im Winter auch so kalt war, ob sie sich in der Hitze auch so schlapp fühlten. Von Anne hatte sie nähen gelernt, und im Sommer ihres 16. Lebensjahres erstand sie, ohne dass Vater oder Schwester davon wussten, in Oakfield einen Ballen rosafarbenen Chintz und nähte 2 Kleider mit Rüschen an den Ärmeln und am Saum. Ihr Vater war von den Kleidern begeistert. Und zur Erinnerung an die Ernte beauftragte er einen Kunstmaler, Porträts der Schwestern anzufertigen, jede mit einem schimmernden Osguts Wunder in der Hand. Mary war einverstanden, sagte aber hinterher, sie finde die Kleider frivol. Sie trug das ihre kein zweites Mal mehr, selbst dann nicht, als sie zu einem Tanzvergnügen in Bettsbridge eingeladen wurden. »Und warum solle man überhaupt tanzen gehen?« fragte Mary. »Ihr Vater spiele wunderschön Klavier, und mit ihrer Stimme und Alices Querpfeife und den Balladen, die sie gemeinsam nach alter englischer Manier komponierten, hatten sie doch Musik genug, zumal es so viel Arbeit gäbe.« Doch die Arbeit war ihr ohnehin das Liebste. Sie freute sich, wenn ihr Vater ihre Kraft und ihren Geschäftssinn lobte. Sie ging gewissenhaft gegen die Seidenschwänze vor, die kamen, um die Apfelblüten zu fressen, und marschierte mit einer Flinte im Arm durch die Plantage. Sie las den Agricultural Record noch vor ihrem Vater, und abends berichtete sie Alice von den neuesten Apfelsorten und von ihren großen Plänen. Sie wollte den Osguts Wunder in der ganzen Welt bekannt machen. Sie konstruierte einen langen Flegel, um schneller Kastanien sammeln zu können, und dazu einen Korb, den sie auf dem Rücken tragen konnte. Mit 17 Jahren verkündete sie, da Gott die Fleißigen belohne, werde sie den Sabbat fortan nicht länger damit vertändeln, zur Kirche zu gehen. Der eigentliche Grund war, dass in der Kirche, genau wie auf den Tanzveranstaltungen, Gefahren lauerten. Dass sie jedes Mal, wenn die jungen Männer Alice anlächelten, ihren Vater vor sich sah, der ihrer Schwester den Apfel reichte. Dass sie Angst hatte, sie würde mit Alice hingehen und allein heimkehren. Doch gänzlich ließ sich der Umgang mit anderen Menschen nicht vermeiden. Als sich die zu Schulzeiten stets im Unterricht schlafende Abigail über Nacht in eine begehrenswerte junge Frau verwandelte und bald darauf heiratete, waren sie zur Hochzeit eingeladen. Bereits kurz nach Mittag begann man zu tanzen. In der Scheune, die voll war mit Paaren, die sich im Kreis drehten, wartete Mary eine Ewigkeit, während ein junger Mann nach dem anderen achtlos an ihr vorbeiging. Endlich kam einer auf sie zu. Sie spürte ihr Herz pochen. Aber er war auf der Suche nach ihrer Schwester. Ob sie es wohl erfahren würde, wenn... Alice war fort. Sie war spazieren mit Amos Crawford, dem ältesten Sohn des Zaunaufsehers der Stadt. Als sie zurückkam, sagte Mary ihr, sie werde jetzt gehen, und stapfte davon, in der Hand einen Buchenzweig, mit dem sie auf Goldrauten und Farne eindrosch. Alice folgte ihr in einigem Abstand und wunderte sich, warum ihre Schwester sich so seltsam aufführte, bis sie weiter vorne ein papiernes Wespennest sah und zugleich gewahr wurde, dass Mary plötzlich schneller ging. Alice rief »Nein« und rannte los. Es gelang ihr gerade noch, ihre Schwester bei der Hand zu fassen. In jener Nacht zog ein schweres Gewitter auf. Donner dröhnte durch das Tal, und der Regen prasselte auf das Haus wie aus Kübeln. Sie schauten aus dem Fenster ihres Zimmers auf den Wald und beobachteten, wie im Tal die Blitze einschlugen. Jeder einzelne Baum hob sich vom Hang dahinter ab. Der hohe Gipfel glitzerte. Ihnen war, als sähen sie die fliehenden Hirsche, den Bären, den steingrauen Berglöwen. Der Wind fegte den Berg herab, das Haus knarrte, Wasser floss vom langen Dach. Als der Sturm nachließ, schauten sie an sich herab und stellten fest, dass sie einander so fest an den Händen hielten, dass ihre Daumen ganz weiß waren. Der Sturm hatte nichts mit Amos Crawford zu tun, sagte sich Alice, und doch kam es ihr vor, als hätte der Himmel soeben Einspruch eingelegt. Mary an ihrer Seite dachte genau das Gleiche. Später lagen sie im Bett und der Mond schien durch das Fenster. Als Alice endlich einschlief, setzte sich Mary im Bett auf und schaute hinab auf ihre schlafende Schwester, die perfekt in das schimmernde Rechteck hineinpasste, und sie dachte, dass sie alles hatte, was sie jemals brauchen würde. In jenen Monaten gab es noch weitere Tanzveranstaltungen, aber die Ernte rückte näher. Daher widmeten sie ihre Aufmerksamkeit wieder der Plantage. Sie kletterten auf die höchsten Äste, um den Beschnitt abzuschließen. Sie suchten nach Schädlingen und trugen auf Wunden an den Ästen Schellack auf. Sie stutzten das Unterholz und jäteten Unkraut, errichteten Zäune, um die Hirsche fernzuhalten, und jagten marodierende Rebhühner, die allzu dreist geworden waren. Im Mai ihres 19. Lebensjahres kam ihr Onkel die Straße heraufgeritten, im Gepäck Neuigkeiten aus Lexington und die Einberufung für ihren Vater. Und im Februar ihres 20. Lebensjahres begutachteten sie gerade die Schäden, die ein Eissturm angerichtet hatte, als Rumbold allein zurückgeritten kam. Sie stellten für ihren Vater in der Plantage einen Gedenkstein auf, und im folgenden Sommer fanden sie seine sterblichen Überreste auf einem Soldatenfriedhof in Pennsylvania, exhumierten ihn und begruben ihn hoch oben auf dem Hügel mit Blick auf seine Bäume. Auf eine Zeremonie verzichteten sie, denn der Patriotismus hatte längst das ganze Tal erfasst und jeder wusste, auf wessen Seite er gedient hatte. In den folgenden 3 Jahren kämpften sie gegen Pustelpilze und Ringelspinnerraupen, gegen Angriffe von Seidenschwänzen und gegen den Vorwurf, sie seien Anhängerinnen des englischen Königs. Der Pilz ließ sich mit Essig besiegen, die Raupen ließen sich ausräuchern, und gegen die Seidenschwänze und die Anschuldigungen halfen 2 Vogelscheuchen, die sie wie Rotröcke kleideten, um gleichzeitig die Vögel fernzuhalten und die Krone zu verspotten. Da sie befürchtete, dass dies nicht ausreichen würde, um ihre Nachbarn zu besänftigen, beschloss Mary, einen Teil ihrer jährlichen Ernte den örtlichen revolutionären Truppen zu spenden. Zunächst war Alice dagegen. Die Vogelscheuchen zögen das Andenken ihres Vaters in den Schmutz, wie sie fand, und angesichts der unsicheren gegenwärtigen Lage könnten sie sich eine solche Spende nicht leisten. Aber Mary erinnerte sie daran, dass derzeit überall im Tal die Betriebe von Loyalisten konfisziert würden und dass der weitaus größere Verrat am Andenken ihres Vaters wäre, Osgoods Wunder zu verlieren. Und was die Bücher betraf, so behalte sie die Erträge genau im Auge. Wenn die neuesten Setzlinge Früchte trügen, würden sie auskommen. Alice gab sich geschlagen. Sie hatte wenig für Zahlen übrig und überließ alle geschäftlichen Angelegenheiten schon lange ihrer Schwester. Außerdem hatte sie einen Verehrer. Arthur Barton war ein Töpfer, der ursprünglich aus Greenfield stammte, bei einem Unfall in der Garnison einen Fuß verloren und anschließend eine Stelle in der Werkstatt seines Onkels angenommen hatte. Sie hatten sich im Gemischtwarenladen an der East Street kennengelernt, wo sie sich gerade die neuesten Servietten anschaute und er ein Seil für eine Trense erstand. Normalerweise kaufte er bei Lem ein. Er war ihr kurzerhand in den Laden gefolgt. Sie trug einen Einkaufskorb. Trotz seiner Krücken erbot er sich, den Korb für sie zu halten. Und als sie mit ihren Einkäufen fertig war, bat er, sie bis zum Stadtrand begleiten zu dürfen. Vor dem Unfall war er Trommler gewesen. Und als sie gingen, klopfte er verschiedene Marschrhythmen aufs Pflaster und erzählte davon, wie die Kanonenkugeln über das Schlachtfeld gezischt waren. Von einem Feldwebel, der nur mit dem Leben davonkam, weil das Entermesser eines Briten in einer Rübe stecken blieb, die er gestohlen und in seinem Hut versteckt hatte, und davon, wie er am Bunker Hill William Howe gesehen, aber keine Gelegenheit gehabt hatte, auf ihn zu schießen. Er habe seinen Fuß verloren, als beim Exerzieren die Muskete eines Bäckers aus Cambridge frühzeitig losgegangen sei. Er sagte, in Anbetracht seines Berufes könne er von Glück reden, dass er keine Hand verloren habe. Dann erzählte er ihr von salzglasierter Keramik. Er stellte ihr nicht viele Fragen, aber als sie ihm ihren Namen nannte, rief er: »Die mit dem Wunderapfel?« Zweimal schaute er sie verstohlen an und sagte, er habe noch nie eine solch hübsche Frau gesehen. Und so sehr Alice sich wünschte, er möge sie nach ihrer Familie fragen, war sie sich doch bewusst, dass ihr Vater im Krieg für die falsche Seite gekämpft hatte. Obendrein hatte sie das vage Gefühl, dass ihre Schwester eine Gefahr darstellte und sie besser vorerst nicht erwähnte. Sie beschloss, dass es, nach allem, was er schon erlebt hatte, das Beste sei, ihm das Reden zu überlassen. Er hatte breite Schultern, schwang behende seine Krücken und zeigte ihr stolz die Lederpolster, die er für Achselhöhlen und Hände angefertigt hatte. Sie trennten sich an der Kreuzung, an der der Weg ins Tal begann, und er fragte sie, ob er sie in den Arm nehmen dürfe. Zuerst dachte sie, er wolle ihr den Einkaufskorb abnehmen, und sie hätte ihn nur nicht recht verstanden, was sie umso seltsamer fand, da er den Korb ja bereits in der Hand hielt. »Nein, euch!« Außer beim Tanzen hatte sie noch nie einen Mann in den Arm genommen, und sie spürte einen leichten Schauer bei dem Gedanken daran, dass sie enden könne wie Mrs. Van Hassel. Aber es war hellichter Tag. Er hatte einen sanftmütigen Blick. Sie bedauerte ihn ob seiner Versehrtheit, und um sie herum waren die Bäume voll von balzenden Singvögeln, die sie aufforderten, ja geradezu drängten. »Küss ihn, küss ihn, küss ihn!« Also nickte sie. Er stellte den Korb ab, nahm beide Krücken in eine Hand, legte die andere um ihre Taille und zog sie an sich. Er küsste sie auf die Wange, und sie erwiderte den Kuss. Nur ein kleines Küsschen auf den Mund. Und dann lächelte er und presste seine Wange an die ihre. Eine ganze Weile standen sie so da. Dann flüsterte sie: »Was, wenn jemand kommt?« und schob ihn weg, aber ganz sanft, denn sie hatte Angst, er könne umfallen. Seine Wangen waren ganz rot und er grinste dümmlich, und sie dachte, dass sie wahrscheinlich genauso aussah. Zum Abschied überreichte er ihr einen Strauß Flammenblumen, die er am Wegrand gepflückt hatte. Es waren noch 8 Meilen bis nach Hause, aber Alice fühlte sich, als würde sie schweben. Sie holte ihre Querpfeife hervor und spielte im Gehen »Come Thou Rosy Dimpled Boy« und »Your Bells and Your Flirts« und »Haste to the Wedding«. Doch plötzlich schämte sie sich und steckte die Querpfeife wieder weg. Ach, welch ein schöner Tag! Der Frauenschuh schien seit dem Morgen aufgeblüht zu sein. Purpurne Schmetterlinge schwammen im Sonnenschein. Und wie die Vögel sangen, solch ein Jubilieren hatte sie noch nie vernommen. So gerne hätte sie jemandem davon erzählt. Aber als sie an Mary dachte, schien sich ihr Tag zu verdunkeln. »Warum nur?« hörte sie ihre Schwester fragen. »Warum? Wo wir doch einander haben.« Alice wünschte sich, ihr Vater wäre noch am Leben. Wie sehr vermisste sie seine Pietätlosigkeit, seine Naschhaftigkeit, seine saftigen Flüche und die Art und Weise, wie er mit den jungen Frauen im Dorf geschäkert hatte. Er hätte Mary weismachen können, dass eine zweite Liebe nicht bedeutete, dass die erste an Wert verlor. Selbst Anne, ihre einstige Dienstmagd, hätte ihnen die Vorzüge der Ehe darlegen können. Aber Mary hatte sie im Krieg, als das Geld knapp wurde, vor die Tür gesetzt. Alice hätte es vielleicht sogar Rumbold erzählt, dem alten, treuen Rumbold. Aber der war nach dem Tod ihres Vaters nach Kanada gegangen. Im Tal gab es eine Tradition, dass man seine Geheimnisse den Bienen zuflüsterte. Aber manche sagten, man solle nur mit ihnen reden, wenn man um jemanden trauerte. Also wartete sie, bis der Wind auffrischte, und sprach laut in eine Böe hinein. »Ich liebe ihn!« Und sie spürte dieselbe Wärme in sich aufsteigen, die sie auf dem Bett aus Moos und in den Armen des Töpfers empfunden hatte. Sie errötete. Und plötzlich kamen ihr die Tränen, und sie war froh, dass sie noch einige Meilen vor sich hatte. Sie traf am frühen Abend zu Hause ein. »Blumen?« rief Mary, als Alice ihr den Korb reichte. Und einen Moment lang befürchtete Alice aus der Art und Weise, wie die Blumen dort lagen, die Stiele gequetscht von einer Hand, die breiter war als die ihre, würde Mary ablesen können, was geschehen war. Stattdessen ging Mary mit kritischem Blick den Korb durch. Die Kerzen fanden ihre Zustimmung. Bei der Kuhglocke wollte sie wissen, wo Alice sie gekauft habe, und sie sagte, sie hoffe sehr, ihre Schwester habe nicht zu viel für den Käse bezahlt. Dann starrte sie ihr einen Moment lang ins Gesicht, als hätte sie darin irgendetwas gesehen. Aber Alice hatte bereits in den Spiegel geschaut und wusste, dass von ihren Tränen keine Spur zurückgeblieben war. Den ganzen Tag, die ganze Woche dachte Alice an Arthur Barton, an seine schwieligen Hände, und wie er damit wohl den Ton anfeuchtete und knetete und drehte, wie die Schüssel anschwoll, während er die Wölbung mit den Fingern bearbeitete. Sie presste die Flammenblumen, eine nach der anderen mit den Seiten ihres Notenbuchs, und fragte sich, wann er ihr sein Bein zeigen würde, und stellte sich vor, wie sie es zärtlich betasten würde, wie er sich zuerst schämen und sie ihm dann sagen würde, dass er das nicht müsse, dass er ein Held sei, ein tapferer Mann, und dass seine Wunden ihn nur noch begehrenswerter machten. Als sich der nächste Markttag näherte, verkündete sie, so beiläufig wie möglich, sie wolle in die Stadt gehen. »Aber wir brauchen doch gar nichts«, sagte Mary. Alice meinte, sie könnten einen neuen Krug für Apfelwein gebrauchen. »Mit unserem jetzigen Krug ist alles in Ordnung«, sagte Mary. Alice war anderer Meinung. Sie fand, dass er faulig roch, und sie hatte beim Töpfer einen schönen Krug gesehen. Und falls nicht, dann vielleicht ein Sahnetöpfchen? »Bei welchem Töpfer?« wollte Mary wissen. »Barton«, sagte Alice so gelassen, wie sie nur konnte. »Der den Krüppel zum Neffen hat?« fragte Mary. Alice hielt inne. »Ja, den Soldaten.« »Vielleicht sollte ich mir das mal anschauen«, sagte Mary. Und wenn Mary sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, brachte man sie nicht mehr so leicht davon ab. Alice versuchte es trotzdem. Was nütze es, wenn sie beide nach Oakfield gingen? Auf dem Hof gäbe es so viel zu tun und die Straße sei furchtbar. Nein, wenn sie es sich recht überlege, brauchten sie vielleicht doch nichts. Aber Mary ließ nicht locker. »Erst willst du einen neuen Krug Und jetzt plötzlich nicht mehr? »Ich hätte nichts gegen einen neuen Krug«, sagte Alice, »aber vielleicht rieche der alte doch nicht ganz so faulig.« »Pappalapapp«, sagte Mary und erbot sich, allein zu gehen. Alice wusste, dass sie ihre Schwester nicht mehr davon abbringen würde. Also schnürten sie am Samstag beide ihre Stiefel, steckten sich jeder ein Stück Brot in die Tasche ihrer Bluse, setzten sich ihre Hauben auf und machten sich auf den Weg. Es war ein warmer Morgen. In der Nacht hatte es geregnet und die Tröpfchen ließen den Wasserdost, der den Waldboden bedeckte, matt glänzen. Mary schritt zügig voran, wie es ihre Art war. Die beiden sprachen wenig, und als sie unterwegs auf Jenny, die alte Dienstmagd des Pfarrers, trafen, gingen sie nur ein kurzes Stück mit ihr, bis Mary sagte, sie sollten nicht so viel Zeit verlieren. Als sie kurz nach Mittag die Stadt erreichten, schlenderte Alice über den Markt und hielt sich besonders lang bei den Schneidern und Tuchmachern auf, in der vagen Hoffnung, ihre Schwester würde sich ablenken lassen. »Schluss mit dem Getrödel«, sagte Mary. »Ich will den Krug sehen.« Arthur Barton stand vor seinem Laden und sprach mit einem Kunden. Hinter ihm waren eigens für den Markttag einige Urnen aufgereiht. Alice, die alle Mühe hatte, mit ihrer Schwester Schritt zu halten, musste mit ansehen, wie er Mary auf sich zukommen sah, wie er strahlend lächelte, als er sie erkannte, wie sein Lächeln schwand, als es nicht erwidert wurde und wie er stutzte, als er Alice schließlich ebenfalls bemerkte. Sie hatte ihre Zwillingsschwester nicht erwähnt, aber sie hatte angenommen, dass er Bescheid wusste, so wie jeder im Ort wusste, wer zu Anfällen neigte und wer verwitwet war und wer ein Bein verloren hatte. Und er wusste es. Er hatte nur nicht damit gerechnet. »Meine Schwester«, sagte Mary, die zuerst bei ihm war, »hat Interesse an Keramik.« Inzwischen war Alice zu ihr aufgeschlossen. Sie rang die Hände. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie keine Ahnung, was Mary als nächstes tun würde. Der andere Kunde witterte, dass etwas in der Luft lag, und trat zur Seite, aber nicht so weit, dass er nicht hätte mithören können. Arthur Barton schaute zwischen den beiden hin und her. »Hallo«, sagte Alice. »Sie sucht nach Geschirr«, sagte Mary. »Nun, ihr habt doch Geschirr, oder etwa nicht?« »Nun«, er schaute verwirrt zu Alice, die versuchte, ihn zugleich mit ihrem Blick zu warnen und, von dem, was nun geschehen mochte, Abstand zu nehmen. Mary ging hinein. Alice folgte ihr. Es war das erste Mal, dass sie den Laden betrat. Dort war es kühl und roch nach feuchter Erde. Wie sie erwartet hatte, gab es überall Töpferwaren. Auf dem Boden standen große Fässer und Urnen. In den Regalen waren knochenfarbene Buttertöpfe und Wasserkrüge aufgereiht. Auf den untersten Regalbrettern stand ganz bescheiden einiges Nachtgeschirr. Abgesehen von ein paar weinrot glasierten Tellern kam die einzige Farbe im Laden von dem kobaltblauen Fisch-, Hirsch- und Blumendekor. Auf jedes Stück war in winzigen Lettern der Name Barton gestempelt. Sofort verspürte Alice einen Anflug von Stolz auf Arthur, der durch die unausgesprochene Drohung, die im Raum stand, noch verstärkt wurde. »Darf ich?« fragte Mary, die vor dem höchsten Regal im hinteren Teil des Raumes stand. Und noch bevor Arthur nickte, griff sie nach einem Krug. Es war ein großes Exemplar, verziert mit einem traurig dreinblickenden Hirsch. Die Haube verbarg ihr Gesicht, während sie ihn ungelenk hin und her wendete. Als sie versuchte, ihn zurückzustellen, fiel Alice auf, dass sie zitterte. Arthur musste es ebenfalls gesehen haben. »Wartet, ich nehme euch das ab«, sagte er. »Ihr nehmt es mir ab«, sagte Mary, die ihr Gesicht immer noch verbarg, aber jetzt zitterte auch ihre Stimme.